Deutschlandfunk, Kultur heute.
Sie können Tatsachen wissen, aber auch Falschnachrichten rasch verbreiten. Sie können ein Freiheitsgewinn sein, aber auch fesseln. Soziale Medien, sie können vernetzen oder verstricken. Was bedeutet es, wenn digitale Plattformen weniger statt mehr reguliert werden? Gehen demokratische Werte dabei über Bord? Das fragen wir hier gleich an zweiter Stelle. Und danach geht's um die angekündigte Verdoppelung der Filmförderung durch Kultur- und Medienminister Weimar. Das alles bei Kultur heute mit Michael Köhler. Zuerst ein Musiktheaterwerk. Nicht nur Richard Wagner war ein Freund des Puppentheaters, Igor Strawinsky auch. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand 1918 seine Geschichte vom Soldaten. Eine kleine Form für Vorleser, Soldat, Teufel, Prinzessin und Musiker. Bei den Salzburger Festspielen wurden alle Sprechrollen von Dominik Horwitz übernommen und ausgefüllt. Die Geigerin Isabel Faust war auch dabei. Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt, noch nicht genug der großen Namen. Wer hat denn die Puppen und das Bühnenbild entworfen?
Kein geringerer als Georg Baselitz. Der hat ein bisschen Opernerfahrung bereits. Er hat einen doch ziemlich gefloppten Parsival in München mal ausgestattet und vor vielen Jahren Le Grand Macabre von Ligeti in Chemnitz. Und bei beiden Produktionen war ich und habe festgestellt, wie toll das alles als Entwurf, als Skizze wirkte. In Chemnitz gab es auch eine schöne Ausstellung. Und wie unübersetzbar die Kunst von Baselitz für die große Bühne dann letztendlich doch war. Ja, und hier ist der Trick, das findet im Salzburger Marionettentheater statt, diese Aufführung. Und es ist eine lange, lange, lange Vorarbeit. Man muss auch Leonhard Winkler erwähnen, der ausführende Bildhauer und der Figurenbauer ist des Salzburger Marionettentheaters. Und Baselitz hat viel überlegt, hat viel skizziert, hat zunächst ganz andere Materialien auch verwendet. Herausgekommen sind jetzt Marionetten, die bestehen aus Papprollen, also eigentlich könnte man sagen Klopapierrollen. Und oben haben sie zerknüllte Köpfe aus Metall. Und der Teufel in diesem Stück, der auftritt, der ist knallrot. Es gibt eine Prinzessin, die ist blau und so weiter. Und das sind geniale Bildideen, genial haptische Figuren, die zum Teil von mehreren Spielern bewegt werden, weil sie extrem gelenkig sind.
Was tut bitte schön der Geige spielende Soldat? Der geht ja einen Handel mit dem Teufel ein, er hat Heimweh. Ist das ein faustischer Stoff für die Bühne 1918 von Strawinsky?
Das ist getränkt von der Weltkriegserfahrung von Strawinsky schon auch, aber es gibt grotesken Humor. Dieser Soldat, der seine Geige verscherbelt an den Teufel, macht das, weil er ein magisches Buch bekommt. Und durch dieses Buch, das hat also ganz viele tolle Finanzinformationen, das ist in dieser Textfassung auch ein bisschen modernisiert, wobei es nicht so modern ist, dass das jetzt eine Anleitung für Kryptowährung ist. Aber immerhin doch gibt es da wohl Börsentipps, sodass der Soldat eben sehr reich wird. Er hat dann noch die ehrenvolle Aufgabe, eine Prinzessin zu freien. Allerdings muss er sie vorher erst noch heilen. Das gelingt alles. Er darf nur eines nicht. Er darf nicht mehr in die Heimat zurück. Er tut das. Einmal erkennt ihn dann seine Mutter und erkennt ihn alle Leute dort nicht mehr. Und als er das zweite Mal zurückkehrt, da hat der Teufel das Sagen und er muss mit dem Teufel dann wo auch immer hingehen. Also eine russische Geschichte, eigentlich eine Märchenfabel, die hier von Matthias Bundschuh Regie und eben Baselitz als Ausstatter zeitlos abstrakt dargestellt wird mit schönen Schraffuren im Bühnenhintergrund, mit Brechtvorhängen, die auf- und abgezogen werden und dem Teufel, der zum Beispiel einen beweglichen Schweif hat. Das sind urkomische Effekte. Das ist große Kulinarik, geht aber auch ans Herz. Es ist ein fantastischer Abend, der auch ganz wesentlich gesteuert wird von der Musik und von dem wunderbaren Rezitator, das ist nämlich Dominik Horwitz.
Der Teufel taucht auf.
Ja, Isabel Faust, das ist ja ein wichtiger Name in der Musik, in der klassischen Musik, die spielt die Geige. Es ist ein Ensemble, ein siebenköpfiges, das dort in diesem kleinen Marionettentheater auftritt. Ein Gesamtkunstwerk und ich finde, dass es im Grunde genommen ja eigentlich dreierlei leistet. Das eine ist, dass dieses Salzburger Marionettentheater, da hat die New York Times in einem Vorbericht geschrieben, naja, die machen sonst sowas wie Sound of Music. Ganz so ist das nicht. Die spielen schon auch das, in Anführungszeichen, klassische Opernrepertoire, allerdings überwiegend mit Musik vom vom Band, dass die sich da gleichsam neu erfunden haben. Und auf der anderen Seite haben die Salzburger Festspiele natürlich einen Knüller im Programm, weil das gab es so in der Form auch noch nie. Und ich finde, dass da auch Baselitz angekommen ist auf der Opernbühne. Das gelingt ja fast nie, dass eben bildende Künstler auf der Opernbühne etwas schaffen. Und genau diese Form mit Marionettentheater, da ist wirklich etwas geglückt, was man sehr, sehr selten hat. Das ist ein auch im Wortsinne beglücktes Publikum gewesen mit riesigem Jubel. Und die Produktion wird aufgezeichnet fürs Fernsehen, geht auf Tour, bleibt im Repertoire des Theaters dort in Salzburg. Also ein Abend, bei dem man tatsächlich, wenn man 5 Sterne hätte, auch mal 6 vergeben könnte.
Also großes Glück in der kleinen Form dieses Stücks von Strawinsky. Mich interessiert noch Folgendes, Jörn Florian Fuchs. Nun ist Dissonanz à la Strawinsky heute nichts Verstörendes mehr. Meine Frage, ist das Soldatische oder der Kollaps des Soldatischen, des Kriegerischen, sind die Verwundungen auch zu hören?
Die sind schon zu hören durch diese abrupten Tempiwechsel, durch diese sehr scharfe Rhythmik, die es gibt. Es wird auch sehr gut gespielt. Das ist nach wie vor etwas, was ja auch mit dem zeitlichen Abstand ist. Es ist natürlich schon so, man kennt diese Musik von Strawinsky, oder viele kennen die und hat sich daran gewöhnt. Aber durch das Aneinanderketten dieser schnellen Szenen, durch die schnellen Wechsel, gibt es doch immer wieder diese Momente, die einem ziemlich nahe kommen. Und auf der Bühne ist dann mal ein Helm zu sehen nur. Also es ist halt eine gewisse Abstraktion da. Es wird nicht irgendwie jetzt gar in die Gegenwart geholt, aber diese Form ist viel gegenwärtiger, als jetzt am Ende noch wirklich mit aktuellen, in Anführungszeichen, Negativhelden der Kriegsgeschichte der aktuellen dazu kommen. Also das bringt alles viel mehr als das sogenannte Regisseurstheater mit dem oft gut gemeinten und dann doch schlecht gemachten.
Ein letztes in einem Satz. Wie reiht sich das Puppentheater in die Orchestrierung der Salzburger Festspiele ein?
Also bis jetzt, von dem, was ich gesehen habe, ist es die mit Abstand beste Musiktheaterpremiere. Allerdings ist es im Konzertprogramm hier veranstaltet. Wir hatten ja schon gesprochen über Peter Sellers, der einen Abend mit Schönberg und Mahler gemacht hat, was eher ein dekoriertes Konzert war. Das könnte sein, wenn es so weitergeht, dass das Highlight der Festspiele wird. Warten wir es mal ab.
Sagt Jörn Florian Fuchs über die Geschichte vom Soldaten. Kindern unter 16 Jahren will Australien den Zugang zur Videoplattform YouTube verbieten, um sie vor, Zitat, räuberischen Algorithmen zu schützen. Das sagte die Kommunikationsministerin Annika Wells heute. Eine andere Meldung von heute lautet, der WhatsApp-Anbieter Meta ist wegen mutmaßlichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung der italienischen Kartellbehörde aufgefallen. Der Messenger-Dienst lenke mit KI Kunden in seinem Sinne.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Martin André ist Medienwissenschaftler an der Uni Köln und hat Bücher über die Macht der Tech-Konzerne verfasst. Und ihn habe ich gefragt, in der Barockzeit etwa, da hat ein Buch das Jahresgehalt eines Handwerkers gekostet. Heute kann man Bücher nicht nur runterladen, sondern sich vorlesen lassen, Kontexte, Bilder laden und so weiter. Also Informationserwerb ist keine Frage von Herkunft, Einkommen mehr, Beschaffungskosten sind unter modernen Medienbedingungen also auch kein Problem mehr. Ist doch eigentlich prima, oder?
Wenn sich früher ein Buch gekauft haben, dann war das ihr Buch und sie hatten die vollständige Freiheit. Jetzt ist es aber so, dass wir vollständig von den Monopolisten abhängen, die uns erstens den Zugang geben und die zweitens auch kontrollieren, welche Informationen wir bekommen. Und deswegen gibt es eine dunkle Schattenseite dieser Befreiung, die uns mitten in eine extreme Form der Unfreiheit führt.
Das ist einer Ihrer leitenden Gedanken. Ich entsinne mich, eins Ihrer letzten Bücher hieß Big Tech muss weg. Was heißt es? Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn Plattformen immer weniger statt mehr reguliert werden? Wenn ich es richtig weiß, sind Sie mit solchen Einführungen wie Digital Services Act, Digital Marketing Act nicht zufrieden, weil Ihnen das nicht reicht?
Ja, tatsächlich ist die Geschichte, die ich erzähle, oder mein Ansatz ist eigentlich fast genau umgekehrt. Und ich mache das nochmal mit dem Beispiel von vorhin. Sie haben das barocke Buch genannt, aber ich mache es mal am Beispiel. Früher haben Sie sich ein Auto gekauft und dann waren Sie frei. Das Einzige, was Sie eingeschränkt hat, war die Straßenverkehrsordnung und die Regeln, die da gelten. Aber Sie waren auch frei, übrigens diese Regeln zu brechen. Nehmen wir uns jetzt mal die Digital Economy. Da würden sie zum Beispiel sich ein Auto quasi digital mieten und sie würden sagen, hey, ist ja totale Freiheit und ich kann alle möglichen Autos mieten und ich brauche das auch nur ganz kurz zu verwenden. Aber zack, jedes Mal, wenn sie das tun, gehen sie Verträge ein und sie werden getrackt und sie werden überwacht. Das heißt, auf einmal ist dieser Zugang daran gebunden, dass sie ein riesengroßes Stück von ihrer Freiheit abgeben. Genau das ist das Kernproblem, was dahinter steht. Und da merken wir auch noch eine Sache, um dann eben auch diesen Regulierungsbegriff zu hinterfragen, mit dem Sie mich ja gerade konfrontiert haben. Ich würde ja genau das Gegenteil behaupten, denn dadurch, dass wir in allen Beziehungen in der modernen Welt ständig diese Verträge eingehen mit Tech-Konzernen, ist es so, dass wir ja eigentlich von denen reguliert werden. Ja, denn die schreiben die allgemeinen Nutzungsbedingungen, die schreiben die Regeln und deswegen würde ich es plakativ umgekehrt formulieren, wir regulieren gar nicht die Tech-Konzerne, die Tech-Konzerne, die regulieren längst uns.
Es gibt Kritik an diesem Fortschritt, ich habe es eingangs gesagt, das ist nicht nur eine pädagogische Frage, ob Länder wie Frankreich, Niederlande und andere dem folgen und Smartphones in Schulen und auf Pausenhöfen verbieten, sondern die Kritik lautet so, es handelt sich um Datenkapitalismus, um Konzentration in der Hand von US-Tech-Konzernen, soweit glaube ich, gebe ich sie auch richtig wieder. Müssen wir also, um an unser Leitgedanken zu erinnern, die Frage, wohin bewegen wir uns vor oder zurück, müssen wir vielleicht einen Schritt hinter diesen begrüßenswerten Fortschritt zurückfallen, um vorwärts zu kommen?
Ja, ich könnte das auch noch mal weiterführen. Ich würde ja fast sogar sagen, dass der Begriff Kapitalismus hier irreführend ist, weil er eigentlich fast trivialisiert, was passiert. Denn Kapitalismus wäre erstmal insofern eine tolle Sache. Im Kapitalismus haben erstmal alle Wettbewerber eine faire Chance. Es gibt offene Märkte, jeder hat einen Zugang, der Bessere setzt sich durch und der wird dann ab und zu auch wieder überholt und da gibt es neue, die haben bessere Ideen. Das Schreckliche, was wir erleben, ist ja eigentlich, dass der Kapitalismus vollständig abgeschafft worden ist. In der Sphäre der Digitalmonopole haben wir den Kapitalismus verlassen, denn wir haben keinen Wettbewerb mehr, wir haben keine Vielfalt mehr, wir sind vollkommen abhängig von den Monopolen. Es gibt nicht das, was wirtschaftsliberale Menschen zum Beispiel als Level Playing Field schätzen. Und da merken Sie übrigens auch die vollständige, eigentlich programmatische Kapitulation der wirtschaftsliberalen Parteien. Denn erinnern Sie sich mal, wie groß immer der Aufschrei ist, wenn aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal aus sozialen Gründen, es Einschränkungen des Wettbewerbs gibt, dann wird sofort protestiert. Oh nein, das dürfen wir nicht machen. Das ist eine große Gefahr. Und wir sehen, dass die Tech-Konzerne jetzt die sozusagen den kapitalistischen Wettbewerb vollständig abgeschafft haben, aber sie sehen erstaunlicherweise keinerlei Protest von den Parteien, die ja eigentlich gerade sagen, dass sie kompetent sind für Marktwirtschaft, nämlich zum Beispiel CDU oder FDP, die scheinen das gar nicht zu merken.
Wird das Thema digitale Souveränität oder auch digitale europäische Souveränität nur halbherzig angegangen oder aus Ihrer Sicht gar nicht?
Ja, tatsächlich muss man ja erstmal sagen, weil natürlich aus der jetzigen Sicht ist es quasi vor die Wand gefahren. Das kann man so sagen. Es ist aber natürlich auch einfach, das aus der jetzigen Situation heraus zu sagen. In der Zeit, als diese Regeln geschrieben wurden, waren die USA eine freundliche und befreundete Macht. Da haben wir zwar schon Anzeichen gesehen, dass diese Tech-Konzerne antidemokratisch sind, aber das war in der breiten Öffentlichkeit kein Thema. Das heißt, wir haben fälschlicherweise, man kann auch sagen idiotischerweise gedacht, dass diese Tech-Konzerne irgendwie gut sind. Ja, das heißt, alle diese Regeln sind unter, sag ich mal, Sonnenscheinbedingungen entstanden. Ja, und deswegen sehen wir jetzt in einem Augenblick, wo die USA sich als skrupellose, erpresserische und feindselige Macht erweisen, natürlich, dass diese Regelungen nicht ausreichen. Und jetzt müsste man eigentlich ganz andere Regeln schaffen, die auch für deutsche und europäische Anbieter einen fairen Zugang zu diesen monopolisierten digitalen Märkten zulässt, auch zu den Medienmärkten. Aber jetzt gibt es natürlich eine Abwägung zwischen Industriepolitik auf der einen Seite, ja, also verkaufen wir weiter unsere Autos in die USA, und dem Thema Demokratie, Medienfreiheit und Pressefreiheit. Es wird uns ein Plüschhäschen vor die Nase gehalten. Das wird Meinungsfreiheit genannt. Das ist natürlich erstmal insofern Quatsch, als wir zum Glück hier in Deutschland erstmal sagen können, was wir wollen. Aber erneut ist interessant, was macht der Zauberkünstler hinter dem Rücken? Also vorne raus wird quasi über Meinungsfreiheit gesprochen. Nach hinten rum errichtet derselbe Zauberkünstler Monopole, die hierzulande schon die digitale Öffentlichkeit kontrollieren. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass sich die Tech-Plattform mit der Trump-Regierung im Prinzip schon verbündet haben. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Plattformen jetzt auch schon übergreifen in die politische Sphäre. Schauen wir uns eben nur an, die politische Agenda eines Elon Musk, aber ja auch mittlerweile von Mark Zuckerberg und so weiter. Peter Thiel zum Beispiel als Investor. Und deswegen ist es ganz klar eine Attacke auf unsere Demokratie. Und vielleicht noch diesen letzten Satz dazu. Das ideologische Denkgebäude, was dahinter steht, das proklamiert seit vielen Jahren und eigentlich 2-3 Jahrzehnten, dass das Ziel ist, die Abschaffung der Demokratie. Und in Zukunft wird man sich wirklich die Augen reiben, wie wir das über all die Jahre und Jahrzehnte nicht haben sehen wollen.
Gut, da könnte man drüber streiten. Es ist jedenfalls eine andere Form von Demokratie, als wir sie kontinentaleuropäisch als liberale Demokratie verstehen. Das ist dann eher eine Form von illiberaler. Oder was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um sowas wie digitale Souveränität zu erlangen?
Das ist ja ganz einfach. Digitale Souveränität können wir nur erreichen, wenn wir Zugang zu diesen Märkten haben. Dieser Zugang zu den Märkten ist de facto nicht gegeben. Die Netzwerkeffekte sind in der digitalen Welt so stark, dass Alternativen da eigentlich überhaupt keine Chance haben. Und dann dürfen die Plattformen durch unterschiedliche andere Privilegien eigentlich Wettbewerb aussperren. Ja, also das merken Sie zum Beispiel. Die dürfen die Outlinks runterfahren. Die dürfen geschlossene Standards einsetzen, um eine Offenheit der Plattform so herunterzufahren, dass andere Anbieter keine Chance haben. Also die haben ein halbes Dutzend Privilegien, um die anderen Anbieter draußen zu halten und klein zu halten. Und deswegen ist es so, solange wir diese Fehlregulierung und diese Abschaffung von Wettbewerb akzeptieren, und ich will das auch mal ganz klar beim Namen nennen, das ist eigentlich Monopolprotektionismus, den wir betreiben. Allerdings würden Sie normalerweise denken, Protektionismus, das macht man ja für die eigene Wirtschaft, aber wir machen Monopolprotektionismus für die USA. Dann müssen wir uns eben auch nicht wundern, dass wir selber in diesem Feld keine Rolle mehr spielen.
Sagt der Medienwissenschaftler Martin André. In wenigen Wochen erscheint ein neues Buch von ihm. Und hier ein Tipp zum Thema: Das Silicon Valley und seine Vision von Staatsabschaffung bis Weltraumkolonisierung. Wie wurden die Nerds zu Tech-Brüdern mit dem Willen zur Macht? Tech-Brotopia, so heißt eine neue Serie in der Deutschlandfunk-App. Zum nächsten Thema: Serienhits und Blockbuster aus Deutschland. Kann man die planen? Erfolgreiche Filme made in Germany, das wünscht sich jedenfalls der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und will ab nächstem Jahr deutlich mehr Geld dafür ausgeben. Die Mittel für die Filmförderfonds sollen verdoppelt werden, auch seine Pläne für eine Investitionsverpflichtung nehmen Gestalt an. Streamingdienste sollen demnach Geld in Produktionen oder Studios in Deutschland stecken. Einzelheiten von Felicitas Böselager.
Wer sich in den vergangenen Jahren über den Zustand der deutschen Filmbranche erkundigt hat, der hat schnell von leeren Auftragsbüchern, verwaisten Studios und Dreharbeiten im günstigeren Ausland gehört. Das will Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ändern.
Wir brauchen mehr Blockbuster in Deutschland. Wir wollen Filme, die auch international erfolgreich sind. Nur dann wird der Standort auch in der Perspektive wachsen können und sich Reputation erarbeiten können.
Um solchen Blockbustern auf die Sprünge zu helfen, will der Bund im kommenden Jahr deutlich mehr Geld ausgeben. So soll der Etat zur Filmförderung fast verdoppelt werden, auf 250 Millionen Euro. Mit diesem Geld können bis zu 30% der Kosten von Filmproduktionen gefördert werden. Diese 30% hatte bereits die Ampelkoalition beschlossen. Nun sind die Fördertöpfe dahinter mit mehr Mitteln ausgestattet. Das Geld soll es laut Weimer sofort und unbürokratisch geben.
Sie müssen nicht warten, bis ein Gesetz kommt oder bis Verfahren anlaufen. Sie können den Antrag sofort stellen. Und 30% ist auch so viel, dass es dann im internationalen Wettbewerb nun funktioniert, weil das war ja unser Problem. In Deutschland hat ja kaum noch jemand eine Filmproduktion gestartet, weil die anderen deutlich bessere Bedingungen hatten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das jetzt gelungen ist.
Die schwarz-rote Regierungskoalition will den erhöhten Förderetat an ein Gesetz koppeln, das Streaming-Anbieter in Deutschland zu mehr Investitionen verpflichten soll. Denn internationale Streaming-Plattformen verdienen zwar viel Geld in Deutschland, investieren aus Sicht der Branche aber nicht genug.
Ja, wir haben ein Jungteam. Wir wollen beides machen, damit wir sowohl das staatliche Geld mobilisieren, als auch die Investitionen der Streamer. Es war von vornherein, so steht es auch im Koalitionsvertrag, angelegt, dass wir beide Dinge angehen. Es war aber nicht klar, wann, wie, in welcher Modalität und dass wir nicht nochmal wieder eine ganze Legislatur verlieren und es passiert nichts. Und deswegen war mir wichtig, dass wir jetzt die Lösung finden, möglichst viel Geld in der Sofortwirkung, auf der Incentive-Seite und auf der Investitionsseite möglichst schnell das Streamer-Gesetz. Und beides haben wir nun heute beschlossen.
Vergangene Woche hatte Weimer Vertreter der Streaming-Anbieter ins Kanzleramt geladen, um mit ihnen über mögliche Investitionen zu sprechen. Wie hoch die Investitionsquote genau ausfallen soll, sagt der Kulturstaatsminister noch nicht.
Das ist noch offen. Die Streamer wollen natürlich möglichst geringe Sätze, aber ich sag mal, um zwischen 10% und 15% sollte es schon liegen.
Das Gesetzgebungsverfahren soll, so kündigt Weimer es an, im Herbst starten. Aus der Filmbranche kommt Lob für die erhöhten Fördermittel. So schreibt beispielsweise ein Branchenbündnis unter anderem aus der Produktionsallianz und der Deutschen Filmakademie, die Bundesregierung lege die Basis für eine neue, attraktive Produktionsförderung. An der Kopplung von Fördermitteln an das geplante Streamer-Gesetz gibt es aber auch Kritik. So heißt es von dem Verband privater Medien VNet, das Upgrade der Filmfördertöpfe ab 2026 sei ein wichtiges Signal für die Branche. Doch die vom Bundesfinanzministerium ins Spiel gebrachte Verknüpfung mit einer gesetzlichen Investitionsverpflichtung konterkariere das Ziel verlässlicher Investitionen, schreibt VNet in einem Statement und warnt vor Markteingriffen.
Mehr Geld für den Film in Deutschland, Felicitas Böselager berichtete. Und neben dieser deutschen Filmförderung dürfen sich andere Bereiche der Kultur wohl bald auch über größere Finanzierung vom Bund freuen. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anna Kohn.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte ja schon vorher angekündigt, dass er erstens die Gedenk- und Erinnerungsarbeit unterstützen wolle, sowie zweitens Kulturbauten in Deutschland mehr in den Vordergrund rücken wolle. Und beide Bereiche sollen jetzt auch tatsächlich mehr Geld bekommen. Die Gedenk- und Erinnerungsarbeit soll zusätzlich 5 Millionen Euro bekommen. Vor allem die Gedenkstätten sollen damit unterstützt werden. Auch sind 5 Millionen Euro dafür vorgesehen, ein zentrales Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft zu errichten. Und auch für den zweiten Punkt, also Kulturbauten, sind zusätzliche Millionen vorgesehen für Instandsetzung und Neubauten. Neben diesen beiden Bereichen will der Bund die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziell unterstützen und er will die Struktur der Bayreuther Festspiele sichern. Verschiedene Museen in Deutschland haben den Schritt schon gemacht. Nun wollen auch die Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim die Benin-Bronzen in ihrer Sammlung an Nigeria zurückgeben. Das hat der Mannheimer Gemeinderat beschlossen. Die Objekte wurden Ende des 19. Jahrhunderts während der britischen Plünderung von Benin City im heutigen Nigeria geraubt. Insgesamt besitzen die Reichs-Engelhorn-Museen 29 Objekte. Jetzt soll in Gesprächen mit der nigerianischen Seite geklärt werden, wann und wie viele der Werke zurückgegeben werden. Ein Teil der Bronzen könnte auch als Dauerleihgabe in Mannheim bleiben. Durchaus für beide Seiten eine denkbare Lösung, so Barbara Plankensteiner, Sprecherin der Benin Dialogue Group, die mit der Koordination der Rückgabe der Benin-Bronzen beauftragt wurde.
Es hat ja im Rahmen dieser gemeinsamen Erklärung 22 von beiden Seiten war es bekräftigt worden, dass es im Interesse Nigerias, aber auch im Interesse Deutschlands ist, dass weiterhin Benin-Werke hier in Deutschland gezeigt werden. Das ist auch der nigerianischen Seite sehr wichtig und demgemäß ist es natürlich großartig, dass die Museen weiterhin Dauerleihgaben zeigen können, die dann aber auch vielleicht mal ausgetauscht und durch andere Objekte ersetzt werden können. Also diese Vorgangsweise wird auch von der nigerianischen Seite her sehr begrüßt.
So Plankensteiner im SWR. Im Juli 2022 hatten Deutschland und Nigeria eine gemeinsame Erklärung zur Rückgabe der Benin-Bronzen unterzeichnet. Die französische Regierung hat heute übrigens ebenfalls einen Gesetzesvorschlag auf den Weg gebracht, um die Rückgaben von Beutekunst zu erleichtern. Der österreichische Architekt Helmut Schwitschinski ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren. Schwitschinski gründete 1968 mit seinem Partner Wolf D. Prix das international bekannte Architekturbüro Coop Himmelblau bzw. Himmelbau. In Österreich entstand von Coop Himmelblau unter anderem der Wohnbaukomplex Gasometer B, außerdem die BMW-Welt in München und der UFA-Filmpalast in Dresden.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten gleich die Informationen am Abend. Ein Thema dort, das Seebeben vor Kamtschatka. Ihnen einen guten Abend.